Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
In der ersten Folge von Afaldra stellt Richard sein neues Interviewformat Wer labert hat noch Puls vor. Sein erster Gast ist der Hauptmann der Stadtwache in Dornheim, Leon Strommer. Dieser erzählt, wie er an seine diversen Auszeichnungen gekommen ist, berichtet von den modernen Methoden, die die Stadtwache in Dornheim anwendet, und er erzählt von den Ermittlungen gegen eine berüchtigte Diebesbande, die seit einer Weile in der Nähe von Dornheim ihr Unwesen treibt. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer labert hat noch Puls oder kurz WILMP. Ich bin Richard Groß und ich habe auch dieses Mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Hallo, da reinsprechen? Okay. Mein Name ist Leon Strommer. Ich bin Hauptmann der Wache von Dornheim. Ich mache das hier seit 10 Jahren und ich würde von mir selbst behaupten, sehr erfolgreich. Und heute werde ich hoffentlich hier schön interviewt und kann ein bisschen über meine Arbeit erzählen und vielleicht auch ein bisschen Interesse am Wachdienst hervorrufen.
Okay, wo sind wir hier?
Wir sind hier in meinem Büro in der Mitte von Dornheim, die Wachstation. Wie gesagt, natürlich die größte Wachstation der ganzen Stadt. Wir haben ja noch kleine Bereiche, kleine Kasernen, wo noch ein paar andere Leute stationiert sind. Aber das ist die größte, die Hauptzentrale, von dem quasi alle Entscheidungen getroffen werden. Und gerade sitzen wir in meinem Büro. Ich würde sagen, wie du vielleicht auch siehst, die Hörer vielleicht nicht, aber ich kann es ja kurz beschreiben. Ich habe jetzt nicht das größte Büro, aber ich brauche auch nicht so viel. Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass meine Akten an einem Ort sind, dass ich weiß, wo ich was nachlesen kann und vielleicht ein bisschen noch die Augen zumachen kann, wenn ein Dienst gerade mal sehr lang war. Ja, aber ich denke, wie gesagt, ich brauche nicht viel. Ich habe sehr spartanisch eingerichtet hier. Wichtig ist für mich, dass klar ist, das ist ein Ort zum Arbeiten und nicht ein Ort, wo ich meine Freizeit gut gerne verbringen würde.
Ich sehe aber auch einige Auszeichnungen. Also das sind ja dann wahrscheinlich irgendwie Anerkennungen für deine Arbeit oder so, auf die du dann auch stolz bist.
Ja, oh ja, natürlich. Warten Sie mal kurz. Das ist doch eine sehr schöne. Das hier ist von meinem zweiten Jahr in der Wache. Ich sagen muss, ich habe nicht angefangen als großer Wachmann, sondern ich habe wirklich als kleiner Auszubildender angefangen. Und ja, ich bin am Anfang ein bisschen nachdem ich erwachsen war, ein bisschen rumgereist, aber auch nicht wirklich viel, war bisher nur in den Reichen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich auch was tun, um die Stadt sicherer zu machen. Habe ich mich hier beworben.
Mit den Reichen meinst du die Vereinigte Grenzreiche, oder?
Genau, richtig. Ja. Wie gesagt, ich bin ein bisschen so durch die Dörfer und die Wildnis gereist, aber wie gesagt, ich habe mir nicht viel gemacht, weil ich auch natürlich auch nicht so viel Geld hatte. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, komm, guter Job mit einer sicheren Einkommen ist die Wache. Ich war am Anfang nicht so ganz begeistert von, aber als ich dann dabei war, hat es doch viel Spaß gemacht. Und dann in meinem zweiten Jahr hier, wie gesagt, habe ich eine sehr schöne Sache erlebt. Also wie gesagt, für mich war es schön, für den jeweiligen Banditen eher nicht. Ein Bandit hatte nämlich hier vor, ein Geschäft auszurauben. Und das war damals noch, dass ich glaube nicht das Geschäft meiner Eltern, sondern was davor drin war. Meine Eltern haben einen Allzweckladen, für all die es nicht wissen. Und dort sollte nämlich jemand, hatte vor, diesen Laden auszurauben. Und als ich dann dort vorbeikam, als junger Wachmann und gerade eigentlich Pause hatte und mir gerade auch eigentlich eher was zu trinken holen wollte, kam dieser Bandit dort rein und hatte einfach mit einem Messer rumgefuchtelt. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keine wirkliche Angst. Ich habe direkt gesagt, legen Sie Waffe weg, Stadtwache ist hier, habe ich meinen Namen genannt, wie immer, das ganze Prozedere, wie Sie vielleicht auch schon mal auf den Straßen gemerkt haben, wenn wir Leute ansprechen. Und der Bandit hat natürlich versucht zu kämpfen. Er hat gedacht, oh, ein junger Wachmann, das kann nicht sein, der wird bestimmt nicht so agil sein und so gut mal in der Kampfkunst sein. Aber ich habe ihn doch sehr schön überwunden und habe direkt einen Raub verhindert. Und das war direkt, wie gesagt, mal im zweiten Jahr, nachdem ich eigentlich im ersten Jahr nur wirklich sehr viel die Wachausrüstung geputzt hatte und vielleicht mal ab und zu auf Streife war, aber nie was Aufregenderes erlebt hatte, als eine Katze vom Baum zu retten, war das schon ein ordentlicher Anstieg für mich. Und das war auch recht beeindruckend für meine Vorgesetzten, dass ein Auszubildender direkt einen Banditen so schnell überwältigen konnte und ihn auch so schnell dann auch einsperren konnte. Und das hat natürlich direkt für Schlagzeilen gesorgt, wie man sieht.
Und da gab es dann direkt so einen Preis für, so eine Auszeichnung.
Ja, weil das war, wie gesagt, ich war an sich schon ein vollständiger Wachmann, aber wie gesagt, es war halt irgendwas, dass ein Wachmann alleine einen Mann, also einen Räuber in diesem Fall, oder Banditen, gestellt hat. Und es ist mir halt so gut gelungen, dass halt die Leute auch aufmerksam geworden sind. Wohlgemerkt, es war ja auch, wie gesagt, in der Mitte von Dornheim, wo natürlich auch sehr viele Leute vorbeigegangen sind. Dementsprechend haben es auch sehr viele Leute mitbekommen. Und natürlich, wenn jemand alleine einen Banditen mit einem sehr großen, Waffe quasi selber unschädlich macht, ist natürlich, das erregt Aufmerksamkeit.
Also die Öffentlichkeit ist dann auch sehr wichtig für deine Arbeit.
Ja, ich denke natürlich, dass es sehr wichtig ist, weil wenn wir unseren Job nur so tun würden, dass den keiner mitbekommt, weiß nicht. Also ich finde, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass wir da sind und auch für sie da sind.
Damit man sich sicher fühlt oder weswegen?
Ja, ich denke, man sollte sich schon sicher fühlen in seiner Stadt. Und gerade in Dornheim ist es auch generell wichtig, sich sicher zu fühlen. Wir haben natürlich unsere kleinen Probleme hin und wieder gehabt mit, ja, ein bisschen wenig Geld, ein bisschen kaputten Rüstungen, aber wir sind darüber hinweggekommen, weil wir dann doch uns so gut etabliert haben und vor allem als sichere Einnahmequelle etabliert haben für die gesamten Steuern, dass die Stadt sicher bleibt. Und das haben auch so die Bevölkerung bisher so gesehen. Zumindest war das meine Ansicht. Also ich kriege bisher eigentlich keine großen Hassbriefe von irgendwelchen Leuten, dass ich meine Arbeit schlecht mache.
Okay, das klingt doch gut. Du hast gerade angesprochen, dass du bei dieser Festnahme auch so ein gewisses Prozedere eingehalten hast. Mhm. Also lernt man das dann in der Ausbildung oder was ist das für ein Prozedere?
Also wir sind eigentlich, also ich sag das, die Wache, also wir sind ein bisschen gewachsen als Wache. Früher hatten wir dieses bestimmte Prozedere, wir sind wirklich zu den Leuten hingegangen und haben gesagt, das ist in meinem Fall, ja, hallo, ich bin Wachmann Leon Strommer. Und dann haben wir halt gesagt, okay, entweder ergeben sie sich oder es wartet das Gefängnis auf sie, etc. Aber wie gesagt, das war halt damals wirklich sehr, sehr überholt und dann musste man was anderes einfallen lassen. Und dieses Prozedere habe ich dann ein bisschen neu gemacht, weil ich direkt gesagt habe, ne, ich bin Leon Strommer, gib dich und etc. Und das war natürlich am Anfang auch nicht so cool. Aber wie gesagt, ich war noch jung, war in der Ausbildung. Ich habe halt mein eigenes Stil. Wir haben jetzt einfach bestimmte Namensplaketten, wie Sie vielleicht auch sehen können, hier auf der Rüstung, bestimmte Namenstabletten. Man kann sehen, wie wir heißen, damit die Leute auch wissen, wen sie vor sich haben. Und auch vor allem, wie gesagt, wissen, wenn irgendwas schief läuft, können sie immer sagen, mit dieser Wache war zum Beispiel ein Problem oder diese Wache hat mir dort geholfen, damit es nachher auch sicherer ist, damit die auch wir nicht in Misskredit kommen, wenn irgendwas falsch berichtet wird.
Aber ist das nicht gefährlich für die Wachen, wenn jeder weiß, wie diese Wache mit Namen heißt und sie sofort identifizieren kann?
Ja, genau, das, da sagen sie was. Das ist auch eine Sache, die wir uns auch in den letzten Jahren auch nochmal angesehen haben. Weil natürlich kam es erstmal, wo wir das so gemacht haben, dazu, dass natürlich auch hauptsächlich dann die Banditen und die Leute, die dann auch den Mumm dazu hatten, die Wachen angegriffen haben in ihrem Haus. Dann haben wir das schnell wieder verworfen und gesagt, haben es dann ein bisschen anders gemacht. Es steht jetzt ein Name drauf, aber wir haben es jetzt so gemacht, dass wir die Leute, die sagen, sie wollen, oder sagen wir, sie haben sehr viel zu verlieren, also Haus, Hof, Familie in der Nähe und sie wollen sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Die werden dementsprechend mit einem Spitznamen oder einem Kennungsnamen versehen und können sich dementsprechend dann so vorstellen, dass halt quasi dann, wenn was passiert, die immer noch die Leute sagen können, bei dem Wachmann zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, der jetzt auch relativ neu ist, seit einem Jahr dabei ist und den nennen wir einfach, und der ist einfach nur Wachmann Blitz. Und das dann für die Leute einfacher, sich zumindest zu merken. Sie wissen auch, wie er aussieht, aber sie wissen halt nicht genau seinen Namen und können auch nicht genau im Register nachgucken, oh, Blitz wohnt jetzt da und da. Und das ist halt auch sehr wichtig natürlich. Aber ich habe es soweit für mich etablieren können. Die Leute wissen, wie ich heiße, wissen, wo ich wohne. Am Anfang hatte ich auch ein paar Leute, die es versucht haben, bei mir einzusteigen, auch bei meinen Eltern, aber wir konnten uns dann doch, ich konnte mich dann doch in den meisten Fällen dann sehr gut verteidigen und so sehr verteidigen, dass die Leute dann auch nachher keine Lust mehr hatten, bei mir einzubrechen. Glauben Sie mir, die Leute sind sehr schnell im Gefängnis gelandet und werden es nicht nochmal versuchen.
Also die Idee ist, dass man sich dann mit so einem Spitznamen quasi dann ja meldet, dass auch alle, also dass dann der Bürger mit dem Spitznamen nachher zur, ja, weiß ich nicht, zur Wache kommen kann oder so und dann sagt, der hat mich dann, also der hat mich falsch behandelt oder ähnliches und dann kann die Wache den Spitznamen der Stadtwache zuordnen, also der Wachperson zuordnen.
Genau, richtig. Wie gesagt, so ein ähnliches System hat auch die Palastwache, aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen mehr anders, wie gesagt, weil sie noch, wie gesagt, nur den Palast als eigentlichen Ort haben, den sie zu bewachen haben und wie gesagt, die ganze Stadt. Darum ist es ein bisschen verwaltungstechnisch ein bisschen größerer Aufwand, aber wir wollen unsere Leute schützen und wir könnten unsere Leute nur schützen, wenn wir, wie gesagt, diese Vorsichtsmaßnahmen machen. Für alle, die es wollen natürlich, gibt es Leute, die natürlich sagen, oh, ich bin hier, um was zu erleben, ich bin hier. Ich sag, wir haben auch sehr viele Leute, die halt denken, das wäre ein reiner Abenteuerjob. Ist es nicht immer. Aber dennoch macht er sehr viel Spaß und ich würde ihm nichts in der Welt eintauschen wollen.
Okay, ich würde gerne mal so der Sache auf den Grund gehen, wie man überhaupt zu so einem Job kommt oder was für ein Mensch man denn ist, dass man so einen Job dann ausüben möchte und wollte deswegen einfach mal fragen, wo kommst du denn jetzt eigentlich her? Also bist du hier in Dornheim geboren oder wo kommst du her?
Ja, doch, ich bin hier in Dornheim geboren. Ist jetzt, ja, das ist immer so das Alter zu sagen, aber vor 38 Jahren bin ich geboren. Hier in Dornheim, und eigentlich, wie gesagt, auch hier mein gesamtes Leben verbracht, bis auf wenige Ausnahmen, wenn ich mal gereist bin mit meinen Eltern oder mit Freunden. Aber wie gesagt, eigentlich war ich immer in dieser Stadt und sie war immer ein Teil von meinem Leben. Ich denke, wird es auch immer bleiben. Ja, wie gesagt, meine Eltern könnten nicht unterschiedlicher sein. Das kommt dadurch, dass meine Mutter eigentlich eine Jägerin ist oder zumindest eine Jägerin war, jetzt immer noch in ihrem Laden zusammen mit meinem Vater zusammen verschiedene Sachen verkauft. Und das natürlich auch immer sehr schön ist, dann zu sehen, dass meine Mutter sagt, auch mir so viel, also die Aufmerksamkeit und die Wachsamkeit habe ich von ihr. Weil gesagt, das hat sie damals sehr gern gebraucht und sie kommt aus den palladinischen Weiten. Also wirklich ein sehr kalter Ort, wo sehr viele Jäger auch leben.
Entschuldigung, wo? Ja? Palladische Weiten, sagtest du?
Genau, richtig, palladinischen Weiten. Okay. Dort kommt sie her. Wie gesagt, also ich weiß nicht, also ich glaube, nicht alle Hörer wissen davon. Darum werde ich nochmal kurz erklären. Wie gesagt, sehr viele Jäger und Fischer kommen dort her. Und wie gesagt, alles, was auch, ich würde sagen, was dort lebt, sollte kälteresistent sein. Also sowohl auch die Bewohner. Sie sind häufig, wie gesagt, sehr in dicken Fellen verborgen, weil es dort, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kalt ist. Wie gesagt, sind sie sehr skeptisch gegenüber unseren Vereinigten Grenzreichen. Neben uns als sogenannte Westlinge war. Wie gesagt, aber meine Mutter hatte dort, wie gesagt, als junge Jägerin selber Probleme mit ihrer Familie. Sie wollte eigentlich die großen Weiten und das Kontinent sehen und wollte nicht ewig in ihrem Dorf rumhängen und hat irgendwann gesagt, ich verlasse dieses Dorf. Und gesagt, ich habe die Familie meiner Mutter auch nie wirklich kennengelernt, weil danach war es immer schwierig, dahin zurückzukehren, weil die nicht sehr darüber erfreut waren, dass seine Mutter sie eines Tages verlassen hat. Das Geschichte ist ein bisschen meiner Mutter. Sie ist halt viel über den Kontinent gereist, bis sie irgendwann meinen Vater getroffen hat. Und mein Vater ist eigentlich ein Händler.
Ja, warte, lass nochmal ganz kurz bei der palladischen Weite bleiben. Also,
oh, natürlich.
Da haben wir, du meinst so grundsätzlich in der Bevölkerung, ist da so ein bisschen dieses klassische Ost-West-Problem, sag ich mal, was wir jetzt grundsätzlich doch öfter immer noch merken, dass die Leute im Osten was gegen den Westen haben und die Leute im Westen haben was gegen den Osten.
Ja, dort, diese Mentalität ist da leider immer noch vorhanden.
Und die sehen auch die Vereinigten Grenzreiche als westlich an?
Ja, genau, die sehen uns als sogenannte Westlinge an. So bezeichnen sie uns, sagt meine Mutter. Oder wie gesagt, das ist halt die, wie sie als auch immer früher alle hier beschrieben hat.
Na gut, weil die Leute im Westen natürlich uns auch sehr gerne mal als Ostlinge bezeichnen. Deswegen.
Ja, natürlich. Also ich weiß, das ist manchmal etwas komisch. Aber wie gesagt, ich denke, dass auch gerade als jemand, der quasi so als Sohn von verschiedenen Kulturen quasi aufgewachsen ist, ist es halt wichtig, dass sich zwischen diesen Kulturen verständigt wird, weil man sieht ja, wie gesagt, dass man eigentlich keine Person irgendwo festhalten sollte, wo sie nicht hin, wo sie nicht will, und dann auch nicht ihr Weltbild verklären sollte, nur weil man vielleicht mit seinem eigenen Weltbild ganz zufrieden ist und dann als andere als feindlich ansieht oder als nicht gut genug.
Wie ist das so deiner Erfahrung nach auch als Stadtwache? Denn in dieser Stadt hier, weil hier sind ja doch sehr viele zugereiste Leute, dann sowohl aus dem Osten als auch aus dem Westen. Ich habe auch schon, manche Leute bezeichnen dann auch wohl, dass man als ihr Dornheim als sehr kulturell durchmischte Stadt. Gibt es da öfter mal Probleme oder ist das so ein freundliches Miteinander?
Unterschiedlich. Ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich da schon ziemlich viel gewandelt. Es war mal etwas chaotischer, sage ich mal. Und auch mal etwas schwieriger. Natürlich am Anfang, wenn verschiedene Kulturen in einen Pott kommen, also ich meine natürlich diese Stadt, in diesen Pott kommen und natürlich ihre eigene Vorstellung und Wünsche haben, wie sie leben wollen und was dafür nötig ist, kommt es irgendwie immer zu Konflikten. Und natürlich gab es vorher schon Gesetze und Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man hier lebte. Aber dennoch natürlich immer Leute, die zugereist sind, haben natürlich immer noch ihre eigenen Vorstellungen gehabt, dass wie Sachen laufen sollten. Und es gab viele Streitereien, da gab es damals wirklich. Also das war nicht so schön. Ein paar auch viele Schlägereien. Also das war sehr schade, wie gesagt, gerade auch, wo man so dachte, man hat sich gerade eingelebt und dann kamen noch Leute dazu, die es noch nicht ganz eingelebt hatten und die Leute, die halt schon zu sehr in der Stadt lebten, kamen dann damit nicht zurecht, dass auf einmal ihre Ruhe gestört wurde. Und das war dann schade, dann halt solche Streitereien auflösen zu müssen und diese sehr langen Gespräche darüber, warum man sich jetzt gestritten hat. Und ja, Sie wissen, das ist manchmal nicht ganz einfach. Und da haben wir auch, das war auch eine Zeit, in der ich kaum auf der Straße war, sondern quasi wirklich nur in unseren speziellen Räumen dafür. Also wir haben extra spezielle Räume für Klärungen, die nicht direkt alle betreffen sollen, wenn zum Beispiel 2 große Parteien oder sagen wir mal 2 Einzelpersonen oder kleinere Gruppen Streitigkeiten ausführen, die aber die Allgemeinheit nicht wirklich was angehen oder besser gesagt die Ruhe stören würden, haben wir extra Räume dafür, fürs Klären von diesen großen Debatten oder Streitereien, damit das nicht die Nachtruhe gestört hat, weil wir hatten auch da schon einige Diskussionen, die die halbe Stadt quasi die halbe Stadt wach gemacht haben mitten, und das fanden wir nicht so gut. Und das fand natürlich keiner so gut, vor allem, wenn man am nächsten Morgen zum Beispiel noch zur Arbeit musste oder generell schon die Leute auf der Universität, die am nächsten Tag Prüfung geschrieben haben, haben sich häufig beschwert und darum mussten wir diese Räume einrichten.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also ihr habt richtig so einen, jetzt sag mal, Streitschlichterraum?
Ja, weil wir gemerkt haben, dass sich das halt wirklich lohnt. Wir waren am Anfang wirklich auch etwas skeptisch der Sache gegenüber. Die Idee kam von einem jungen Studenten, da habe ich seinen Namen nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber er hat uns vorgeschlagen, dass wir solche Räume uns vielleicht mal überlegen sollten, solche Räume zu bauen, weil er, also quasi dieses Konzept der Streitschlichtung und der Klärung oder des Debattierens aus der Uni natürlich kannte, und dementsprechend sollten wir es vielleicht auch mal auf unsere Arbeit anwenden. Wir haben das auch gemacht und seitdem funktioniert das eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es immer noch Streitereien. Man kann nicht alle Sachen direkt in diese Räume verlegen, wie sich vorstellen, wie du dir auch vorstellen kannst, ist das so. Wenn man jetzt hier, wenn zum Beispiel jetzt eine Streiterei zwischen zum Beispiel unserem Schmied Harald passiert und einem Käufer, der mit dem Schwert nicht zufrieden ist, das ist natürlich klar, dass man nicht direkt sagen kann, ey, direkt alle in den Raum rein und direkt klären. Natürlich kann man auch gewisse Sachen auf der Straße klären, wenn sie zu Uhrzeiten geschehen, die nicht gerade die Leute um den Schlaf bringen. Das ist so die Idee dahinter.
Aber also ist das nicht so ein bisschen, also ist das eure Aufgabe? Ich finde, ich dachte halt immer jetzt so, die Stadtwache ist dann einfach immer mehr so, wenn es dann wirklich Probleme gibt, dann wird da im Zweifelsfall mal eben hart durchgegriffen und wenn sich das dann irgendwie so grundsätzlich nicht regeln lässt, dann muss man im Zweifelsfall mal irgendwie mal so ein Gericht, das Gericht einschalten oder so. Aber ich hätte jetzt einfach nicht gedacht, dass ihr da so, ich sag mal, so einen Kuschelkurs fahrt mit vielleicht auch potenziellen Verbrechern.
Ja, sagen wir so, das ist nicht unbedingt, sagen wir es mal so, wenn es sich jetzt wirklich um Verbrechen handelt, wie zum Beispiel jemand wurde ausgeraubt und es gibt Beweise. Also natürlich tun mir nicht Leute direkt in den Raum und sagen, zum Beispiel, wenn eine Anschuldigung zum Beispiel im Raum steht, sagen wir, ja, zum Beispiel, das Schwert wurde ausgeraubt und 10 Schwerter sind verschwunden und er beschuldigt ihn, die Person. Natürlich stecken wir nicht einfach die Personen dann direkt in diese Räume hinein und sagen, erklärt das mal unter euch. Also in den meisten Fällen ist natürlich auch ein Moderator dabei, der noch, und natürlich auch ein Protokollant. Dementsprechend, die müssen uns ja auch absichern. Sondern natürlich werden wir auch dementsprechend erstmal das alles nachforschen. Wir werden natürlich auch den Spuren nachgehen und erstmal sagen, okay, wenn diese Anschuldigungen vorliegen, müssen wir natürlich auch untersuchen, ob die wirklich wahrheitsgemäß sind. Also natürlich sind auch schon aus einigen Streitigkeiten, wo wir erstmal dachten, oh, das ist ja gar nicht wichtig, sind schon einige Fälle entstanden. Dazu können wir später auch nochmal kommen, dass halt wirklich, also aus bestimmten Sachen habe ich das, ist nachher auch eine meiner weiteren Auszeichnungen hier gekommen. Wenn Sie wollen, kann ich davon auch schon mal erzählen oder ich erkläre mir das jetzt ein bisschen weiter.
Nee, ich bin da jetzt immer noch jetzt gerade sehr interessiert, weil mich das etwas überrascht. Das ist jetzt also wirklich so, dass bei so einer Streitschlichtung ist dann wahrscheinlich der Wachmann oder das Wachpersonal, was das mitbekommen hat, dann dabei, die geschädigten Parteien, ein Protokollant und ein Streitschlichter?
Genau, richtig. Also das ist, wie gesagt, wie auch meistens jemand, keine Wache an sich, sondern dann jemand von der Stadtverwaltung, der geschult in sowas ist. Wie gesagt, wir können nicht auch mit Leuten gut reden, aber in den meisten Fällen bietet sich dann doch an, wenn das Spiel jemand, der sehr wortgewandt ist und auch noch tiefer in den Gesetzen drin verstrickt ist als wir. Das ist ganz gut. Also mal jemand, die wirklich die Gesetze machen hier. Also wir führen sie aus, wir kennen es auch mit den Gesetzen natürlich aus, aber jemand dabei ist, der sie wirklich Tag ein, Tag aus quasi diese studiert und vielleicht verändert. Ist natürlich gut, jemanden zu haben, der sich natürlich auch damit auskennt und dementsprechend sie auch gut anderen erklären kann.
Ja, aber ist das nicht ein riesiger Aufwand, um einen ja doch dann eigentlich irgendwie doch privaten Streit zu klären? Also das ist doch jetzt, ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso das jetzt eure Aufgabe ist.
Wir haben uns gesagt, dass natürlich Streitereien, wie gesagt, es gibt natürlich auch Streit, also an sich verstehe ich auch natürlich die Verwunderung, aber so kleine Streits natürlich, wir gehen jetzt nicht zu jedem Streit hin, zum Beispiel wenn sich jetzt Kinder streiten oder zu Eheleuten, das machen wir jetzt nicht. Bei uns geht es halt darum, die Streitereien oder diese Räume sind extra für große, zum Beispiel wenn jetzt zum Beispiel, ja, wie gesagt, also entweder zum Beispiel so Streitereien zwischen großen Handelspersonen, oder aber auch in Geschäftsbeziehungen, dass sich dort halt die Parteien austauschen können. Also jetzt nicht für jede kleine Streiterei wird dieser Raum geöffnet. Das könnten wir auch gar nicht wirklich hinbekommen. Das wäre auch organisatorisch und räumlich gar nicht möglich. Mhm. Weil immer wird sich irgendwo gestritten. Und natürlich gibt es auch andere Sachen, die wir zu tun haben. Das ist nur ein Teil. Wir wollen auch eigentlich nur dabei helfen, dass sich Konflikte, die vielleicht erstmal aus einem Streit entstehen, nicht nachher hochschaukeln und dann eventuell dazu führen können, dass jemand eine Straftat vollführt. Zum Beispiel, weil er so wütend ist, dass er dann, wenn das nicht geklärt wird, dass sich so ein bisschen daraus ein Straftat entsteht, sei es jetzt, zum Beispiel, dass zum Beispiel nachher der Laden zerstört wird von jemandem. Oder wir hatten sogar schon mal jemanden, das war noch vor den, bevor wir diese Räume hatten, die Schlichtungsräume hatten, wurde zum Beispiel dann einfach ein Laden zerstört oder sogar ein Haus mal angezündet. Und das ist dann dementsprechend schon, darum haben wir uns gedacht, vielleicht ist es immer gut, an gewissen Stellen, wenn es möglich ist, mit den Leuten zu reden, in einem neutralen Raum, wo sie nicht, quasi dieser Diskussion entfliehen können und sich einfach auch dem stellen müssen, was sie getan haben oder was gerade passiert ist, um es dann zu klären. Und dann, je nachdem, wenn dann sich heraus ableitet, dass da bestimmte kriminelle Sachen gelaufen sind, dann schreiten wir natürlich ein und die Person wird natürlich entklagt, verhaftet etc. Das passiert dann.
Also ist das im Grunde dazu da, Verbrechen zu verhindern, dass die gar nicht, dass sich Situationen gar nicht so hochschaukeln können, dass überhaupt Verbrechen passieren?
Genau. Kurz gesagt ist es eigentlich genau das. Also wie gesagt, es ist halt nicht unsere Hauptaufgabe, es ist Teil unserer Aufgabe. Wir bieten diese Räume an, aber wie gesagt, wissen Sie, das ist halt jetzt Teil so ein bisschen unserer die neuen Sachen, die wir jetzt gerade versuchen. Also viele Sachen, natürlich gucken, weil viele Sachen passieren immer noch, von die sich nicht in diesen Räumen abspielen oder besagt, die nicht in diesen Räumen geklärt werden können. Weil dafür gibt es immer noch zu viele Leute, die einfach Verbrechen begehen und dementsprechend einfach nicht in diese Räume reingehen. Das wäre sehr schön blöd, wenn sie sagen, oh, ich habe jetzt einen Streit gehabt mit jemandem und dann plötzlich habe ich war ich so wütend, dass ich dann mit der Nachricht sein Haus abgefackelt habe oder ihn ausgeraubt habe. Wissen Sie, das wir müssen einmal gucken.
Ja. Okay, ja, danke für diesen kleinen Exkurs. Dann waren wir jetzt, glaube ich, gerade bei deinem Vater angekommen, ne? Also wie, ich glaube, wie deine Eltern sich kennengelernt haben.
Ja, genau. Wie gesagt, meine Mutter hat ihren Stamm verlassen, oder besser ihren Dorf verlassen, da kann man wohl eher sagen. Und ist dann auch ein bisschen um unseren Kontinent gereist und kam irgendwann nach Medissos. Medissos, für die Leute, die es noch nicht kennen, ist auch wie gesagt, ein Teil unseres Landes. Da wird sehr stark, also die ist sehr stark auf den Handel an sich und das eigene Privatleben fokussiert.
Westlich von also, den Vereinigten Grenzreichen, ne?
Genau, das ist richtig, genau. Das hat auch vor allem, das trifft vor allem auf die Stadtbevölkerung dort zu. Natürlich gibt es auch noch die Landbevölkerung wie bei uns, so klassische Bauern, Großbauern, also ein bisschen wie bei uns, vielleicht auch ein bisschen schicker in gewissen Bereichen, aber natürlich geht auch da sehr viel ums Geld verdienen und um den Handel selber. Generell mit das ist, wie gesagt, wirklich, also quasi Handel wird dort groß geschrieben. Also und wie gesagt, es ist natürlich auch immer, es ist sogar wichtiger, wer mehr Geld hat, also als andere. Wenn man viel Geld hat, ist es wirklich so, dass man sich sehr viel erlauben kann und auch sehr viele Türen für einen geöffnet werden oder besser gesagt, man sehr viele Türen selbst öffnen kann.
Okay.
Genau, wie gesagt, dort gibt es eine Monarchie. Aber wie gesagt, und dann natürlich ist natürlich auch höher gestellt, dass man viel Geld hat, wenn man in der Monarchie oder Königsfamilie ist.
Wir müssen jetzt auch, glaube ich, gar keinen so ganz großen politischen...
Nee, ich wollte nur ganz kurz, damit die Hörer das vielleicht ein bisschen verstehen.
Ja, also ich sag mal, für die Hörer ist wahrscheinlich jetzt erstmal wichtig, gut, dass, also was man ja auch, glaube ich, als, was die meisten wissen werden, das ist eine große, ja, Handelsnation, so, die einfach sehr viel, ne, mit dem Handel macht und dass, ich glaube, da Geld eine große Rolle spielt in diesem Land.
Genau, das okay. Also, so meine Eltern. Meine Eltern haben sich kennengelernt auf einer seiner ersten Handelsrouten. Mein Vater, wie gesagt, ist dort zusammen mit ein paar Freunden, wie gesagt, eine erste Handelsroute abgefahren und meine Mutter war auch gerade am Jagen. Und dort haben sie sich halt kennengelernt.
Abgefahren also, heißt mit Karren dann, oder?
Genau, ich mit Karren, großen Waren. Damals hat er, wie gesagt, es waren, glaube ich, noch keine Lebensmittel, sondern ich glaube, es waren noch Holzarbeiten, bestimmte Schnitzereien aus der Stadt, die er liefern sollte an einen Großkunden. Meine ich gerade. Ich musste nur meinen Vater haben. Ich meine, das war die Geschichte, dass es große, wie gesagt, Holzschnitzereien waren, die zu einem Gutshof sollten. Und natürlich mussten sie dann auch einmal durch ein bestimmtes Gebiet fahren, wo es natürlich auch einige Tiere gab und natürlich auch einige, wie gesagt, große Bäume, Büsche etc. Und meine Mutter als Jägerin natürlich war gerade dabei zu jagen. Und dann kam natürlich diese Gruppe von Händlern, die wildsingend auf ihren Karren die Zeit vertrieben haben, während sie ihren Auftrag ausführten. Und meine Mutter war natürlich etwas wütend am Anfang, dass sie quasi dadurch so ein bisschen die Tiere verjagt haben und hat die natürlich zur Rede gestellt. Und kam natürlich mit den Leuten ins Gespräch. Also es hat ein bisschen gedauert, bis meine Eltern das Interesse voneinander entdeckt haben. Sie hat sie dann noch quasi dem Gutshof begleitet. Und das hat mich dann ein paar Tage gedauert, weil sie zu viel auch Fleisch hatten. Meine Mutter brauchte was zu essen. Und haben gesagt, ja, wenn du mit uns mitkommst und uns vielleicht von den wilden Tieren beschützt, dann können wir dir auch was abgeben. Und so kam sie halt ins Gespräch. Und nach hat meine Mutter sich immer mehr mit meinem Vater getroffen. Es entstand quasi immer eine größere Bindung und Anziehung zwischen den beiden. Und
ja, okay, ich glaube, das haben wir dann damit auch abgedeckt. Also im Großen und Ganzen Osten und Westen vereinigt. Und ja, dann bist ja irgendwie du entstanden. Du sagtest ja selbst in Dornheim dann auch geboren und aufgewachsen.
Genau.
Wolltest du als Kind dann auch schon relativ schnell zur Stadtwache oder was wolltest du als Kind gerne werden?
Als Kind wollte ich erstmal Jägerin oder Jäger werden, die meine Mutter, weil ich von ihren Geschichten gehört habe, von den Weiten, von den Welten, die sie gesehen hat, von den Tieren und halt auch, das fand ich unheimlich spannend, einfach die Welt zu sehen Aber natürlich habe ich es dann mir selber vorgestellt. Ich habe halt Geschichten mit anderen Leuten und mit anderen Schülern, anderen Kindern haben uns erzählt, so was wir tun würden, wenn wir draußen in der Wildnis wären. Und dementsprechend hatte ich halt sehr viel Lust, einfach wirklich zu reisen und wie gesagt, wirklich so zu leben, dass ich mich selbst ernähren kann, aber auch selbst wirklich sehr selbstständig leben. Also wirklich ohne jemanden, ohne von jemandem abhängig zu sein. Das hat mich schon sehr interessiert. Vielleicht aber auch, weil ich damals natürlich noch jünger war und das ein größeres Thema war, sehr unabhängig zu sein. Das hatten wir, glaube ich, alle mal.
Aber das ist dann ja so ein ziemlich, das, wie sagt man, das Gegenteil von dem, was du jetzt machst, weil jetzt ich sag mal so, als Mitglied der Stadtwache, dann bist du ja abhängig von der Stadt. Die Stadt ist auch ein bisschen abhängig von dir. Das ist ja so das Gegenteil von einem freien, ungebundenen Leben.
Genau. Das, darauf wurde ich auch schon häufig hingewiesen, immer wenn ich diese Geschichte einmal erzähle. Es kam wirklich dazu, als ich auf einen meiner kleinen Ausflüge ins Umland, als ich dort, natürlich bevor ich mich bei der Stadtwache beworben hatte, als ich jemanden gerettet habe. Ich habe einen jungen Händler gerettet, der sich gerade, glaube ich, es müsste es auch seine erste Tour gewesen sein. Zumindest hat er mir das nachher so erzählt. Und für ihn war es halt wirklich, also ich habe ihn halt gefunden, er war wirklich, er war verletzt, sein Radwagen ist abgebrochen, ein Hang runtergefallen, hat sich halt beide Beine gebrochen. Und ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn auf mein Pferd gehoben und zurückgebracht. Und ja, dann hat er mir auf dem Weg unter Schmerzen noch erzählen können, dass er halt glaubt, dass er von jemandem quasi hinters Licht geführt wurde und einen schlechten Wagen bekommen hat, damit sein Auftrag fehlschlägt. Mhm. Und ich selber war davon wirklich sehr erschrocken, dass Leute sowas tun würden. Und mich hat das nicht losgelassen. Und ich bin an dieser Spur nachgegangen. Es fing an, diese Lieferung, die er zu tun hatte, waren auch sehr viele Lebensmittel, noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, ein paar Schwerter oder auch ein paar Gutshof-Gebrauchsgegenstände waren auch dabei. Also eigentlich erstmal nichts groß Besonderes. Aber es war halt der große Gutshof, von dem er die Lieferung bekommen oder den Auftrag bekommen hatte, hatte eigentlich vor, jemand anderen zu haben, den sie halt viel lieber mochten und mit dem sie auch bessere Verbindungen hatten, der auch ihnen einen besseren Preis hätte machen können. Aber er war unabkömmlich und dann hat natürlich dieser junge Händler übernommen und dann wurde halt der eigentliche Händler etwas sauer und hat ihn halt sabotiert, um ihn quasi schlecht dastehen zu lassen und halt dafür zu sorgen, dass er nicht seine Kundschaft wegschnappt.
Und wie hat dich das jetzt zur Stadtwache gebracht?
Gut, ich bin zum Gutshof gegangen, habe doch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt. Also natürlich waren Leute etwas misstrauisch, weil ich nicht zur Stadtwache gehörte. Und dann habe ich halt ein paar Sachen rausgefunden über diesen Händler, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal nennen werde, weil er hat seine Zeit abgesessen und hat sich auch um einiges gebessert. Aber natürlich in dem Moment wollte ich halt dafür sorgen, dass Gerechtigkeit passiert. Ich bin mit meinen Informationen dann zur Stadtwache gegangen und damals gab es noch einen, den Hauptmann, den eigentlichen Hauptmann, von dem ich auch nachher ausgebildet wurde. Er hat mit mir gesprochen und das war Lunius Klump. Falls dir der Name was sagt, das war der Vorgänger von mir. Also er hat doch sehr lange im Dienst, wirklich sehr lange Karriere und wirklich für mich ein großes Vorbild. Und er ist dann mit seinen Leuten dieser Sache nachgegangen, weil er mir auch geglaubt hat, weil ich halt wirklich, also sagt, man kannte mich halt schon auch in der Stadt, wie gesagt, meine Eltern haben ja einen schönen Einzweckladen hier. Und der sagt, okay, der junge Mann, der wird jetzt ja wohl keinen Mist erzählen. Und ist meinen Hinweisen gefolgt und die ich gesagt habe, und es stimmte. Dieser Mann ist dann im Verhör dazu gekommen, dass er auch ihnen erzählt hat, warum er es getan hat. Und dass er halt diesen Wagen des Händlers, des jungen Händlers manipuliert hatte. Und dann wurde ich gefragt, ob ich bei der Stadtwache mitmachen wollte. Ich sag, ich hatte nicht so viel Geld, ich wollte alleine leben, aber wie gesagt, mit hier und da irgendwo mal aushelfen beim Schmied oder so, kann man nicht ewig was verdienen. Darum habe ich dann irgendwann gesagt, ja komm, du wirst ja nicht dein Leben lang machen. Und dann hat es doch sehr viel Spaß gemacht und so kam ich zur Stadtwache.
Du hast ja jetzt gerade deinen Vorgänger Lunius Klump erwähnt. Gleichzeitig, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du aber ja selber diese ganzen Sachen, von denen wir vorher gesprochen haben, eingeführt, also diesen Streitschlichtungsprozess und dass man sich so, ich sag mal, vorstellt als Stadtwache und dass man sich auch identifizierbar macht. Das waren doch alles deine Ideen, oder?
Ja, mehr oder minder. Also natürlich will ich nicht sagen, es waren alles alleine meine Ideen, aber quasi zu meiner Zeit sind sie entstanden.
Ja, genau. Und du hast es eingeführt als Chef der Stadtwache.
Genau, richtig.
Hat das dein Vorgänger dann einfach verpennt so? War das einfach, also war er einfach alt und hielt das für unnötig? Oder wie hat er zu sowas gestanden?
Also er war noch Teil der alten Schule, wie man so schön sagt. Also er hat auch sehr viel wirklich über das klassische Ausfragen, das Bedrängen von verdächtigen Personen gemacht. Ich will nicht sagen, dass alles perfekt war, wie er es gemacht hat, aber er weiß niemand, der Leute groß ohne Grund verprügelt hat oder sowas. Und er hat halt wirklich gesagt, wenn jemand verdächtig ist, dann weiß ich das. Also er ist wirklich sehr seinen Gefühlen nachgegangen und auch sehr seinem Bauchgefühl, sage ich mal, nachgegangen. Und es war in den meisten Fällen auch richtig. Wenn jemand verdächtig war, vielleicht benommen hat in der Stadt, hat er das meistens irgendwie wie von Geisterhand gemerkt. Also natürlich nicht, er saß im Büro, hat es gemerkt, sondern er hat die Leute angesehen und dann hat sich gemerkt, oh, ich sehe diese Person schon seit längerem, sah sie schon immer um die Schmiede schleichen. Das könnte was dahinter stecken. Und es war in den meisten Fällen auch so. Nicht immer war es Riesiges, aber dementsprechend hat er dann doch meistens recht gehabt und sich halt dann auch so den Respekt der Leute erarbeitet.
Also er hatte so eine gute Intuition.
Genau, richtig.
Und würdest du von dir sagen, dass du die auch hast? Oder wieso machst du dann die Sachen so viel anders?
Ich denke, ich habe eine gute Intuition, oder nicht so gut wie seine, aber ich denke, ich habe auch keine schlechte. Ich denke, es sagten, mussten sich einfach verändern, weil... Ich denke, wenn neue Leute zu einer alteingesessenen Berufung, wie zum Beispiel die Stadtwache, kommen und alle Sachen immer gleich gemacht werden, kann sich nichts weiterentwickeln. Und gerade auch in unserer Zeit, wo sich das Verbrechen auch immer weiterentwickelt, müssen wir das auch tun. Das war so meine Idee hinter all diesen Veränderungen.
Mhm. Gut. Jetzt würde ich dann ganz gerne mal zu dem Punkt kommen, den, glaube ich, die meisten Leute, die uns hier zuhören, erwarten oder von denen die meisten auch hoffen, dass das angesprochen wird. Nämlich diese, ja, ich sag mal, Verbrecherbande, die hier seit einer Weile ihr Unwesen treibt. Und die ja, soweit ich das weiß, auch noch nicht gefasst wurde. Und ich weiß ja, wollte da mal nachfragen, wie jetzt da die der Ermittlungsstand so aussieht.
Natürlich kann ich nicht alles sagen, aber insoweit, also wir nennen die Bande, die roten Mäntel, weil sie, wie gesagt, der Name schon sagt, sie tragen anscheinend alle rote Mäntel.
Kreativ.
Ja, wir sind keine Dichter oder sonstiges, wir beschreiben die Person erstmal so.
Ja.
Wenn wir einen schöneren Namen haben oder wenn du auch einen schöneren Namen findest, gerne kann der benutzt werden, aber im Moment... Für die Arbeit und für die schnelle Aussprache nehmen wir das. Diese Personen rauben seit gut einem Jahr viele Gutshöfe oder halt größere Häuser von Leuten, die jetzt nicht in der Stadt wohnen, aus. Und das ziemlich erfolgreich. Und sie hinterlassen, wie gesagt, immer...
Also nicht in der Innenstadt dann, ne? Also wahrscheinlich so die umliegenden und ich glaube im Äußeren...
Genau, richtig. Also in der Stadt war bisher noch nichts, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es sich langsam auf unsere Stadt zubewegt.
Ja, im Äußeren, also, Stadtring ja, genau. Schon, oder?
Da meinen wir zumindest jemanden gesehen zu haben, der diese roten Mantel trug. Aber zumindest, wir können nicht sagen, dass jeder im roten Mantel ist jetzt direkt Teil der Bande. Wir haben natürlich mit Leuten gesprochen und auch schon Verhöre durchgeführt. Aber es gibt bisher noch kein Anzeichen, dass sie zumindest ist noch nichts groß geklaut, so groß geklaut worden, dass man es dieser Bande zuordnen konnte. Hier also, und da.
Okay, weil das hatte ich halt gerüchteweise gehört, aber dann kann das kann natürlich noch falsch sein. Also definitiv außerhalb der Stadt und eventuell im äußeren Stadtring.
Genau, richtig. Also wie gesagt, wir sind gerade auch dabei, wie gesagt, auch mehrere Patrouillen. Wir wissen halt auch zumindest schon mal am liebsten, dass diese Leute oder diese Bande in den frühen Morgenstunden zuschlagen. Mhm. Also sagt nicht mitten in der Nacht, weil auch da unsere Patrouillen zu der Zeit am höchsten waren. und natürlich auch dann am Morgen, wo quasi der neue Wache kam, sondern dann da, wo quasi auch bei vielen Wachen oder bei vielen Leuten, die entweder gerade am Schlafen sind oder gerade, wo die Müdigkeit einsetzt, weil sie gerade schon lange gearbeitet haben. Dass sie quasi genau in diesem Moment abpassen und dann halt versuchen in diesem, oder leider erfolgreich es sogar schaffen, in diesem Moment ihren Plan durchzuführen. Und das machen sie auf sehr, muss ich doch zugeben, sehr spektakuläre Weise. Also sie sind also wirklich ziemlich eingespielt. Also sie benutzen wirklich wenige Leute für den Job, aber die sind anscheinend so gut, dass es immer sehr gut funktioniert. Also wir haben auch nur wenige Zeugen leider von den Betroffenen, die bisher ausgeraubt wurden. Von dem Gutshof hier in der Nähe haben wir auch Leute gehört, die haben gesagt, dass sie haben bisher wieder keinen wirklich an sich gesehen, nur immer Teile von, also wirklich nur, wenn sie verschwunden sind gerade. Und damit sagt die roten Mäntel. Und er sagt anscheinend, sie können super klettern. Sie können wirklich sehr schnell, wie gesagt, einzelne Mauerstücke hochklettern, unsere Steinmauern hochklettern anscheinend. Oder also wirklich ziemlich schnell und hat sich auch sehr schnell bewegen.
Und das,
und sie haben wohl sehr lange jetzt trainiert.
Also das wisst ihr jetzt durch Zeugenaussagen oder woher?
Zeugenaussagen, wie gesagt, also das bisher, was wir haben. Wie gesagt, natürlich ist immer schwierig zu sagen, das ist wirklich das, was die Leute dann gesehen haben. Aber bisher haben wir das, wonach wir halt vor halt gucken können, sind diese roten Mäntel. Und Leute, die sich halt die akrobatisch sehr begabt sind, sage ich mal. Wie gesagt, weil natürlich, wir haben noch kein Gesicht gesehen oder Maske noch nicht mal. Es war immer quasi nur zu sehen, die roten Mäntel, wenn diese Bande verschwunden ist. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, sie wollen auch gesehen, also zu dem Teil gesehen werden, dass man zumindest weiß, sie waren da. Aber wie gesagt, wir haben noch keine wirkliche Ahnung, wer diese Personen sind oder warum sie das tun, was sie tun. Also wahrscheinlich nur, weil sie sich bereichern wollen, aber okay. Es ist schon erschreckend, wie effizient sie vorgehen.
Also du gehst davon aus, die wollen jetzt als Gruppe schon identifiziert werden, aber nicht als Individuen.
Das denke ich schon, genau.
Und was ist, kann da der Hintergedanke sein, wieso man sich als jetzt Diebesgruppe irgendwie auch als Gruppe zu erkennen gibt? Weil wenn man das jetzt alles als einzelne kleine Diebstähle, also ja, einzelne Diebstähle irgendwie abtun würde, dann hätten die ja vielleicht bessere Chancen, ungestraft davonzukommen. Oder wenn mal einer erwischt wird, dann wird das nicht gleich der ganzen Gruppe zugeschrieben.
Ja, eigentlich schon. Genau das ist, weil eigentlich in meinen all den Jahren, die ich auch Verbrecher oder auch Einbrecher alles Mögliche, wie gesagt, verhaftet habe, war es in den meisten Fällen entweder ein sehr kleiner Kreis oder halt eine einzelne Person. Mhm. Die natürlich, wo es natürlich dann eigentlich natürlich, man denkt, das macht mehr Sinn, aber diese Personen wollen wahrscheinlich nicht halt oder quasi, weil sagen wir, wenn wir uns große Verbrecherbanden vorstellen, haben die meistens eine Person in der Mitte, von der man quasi hört, oh, das ist Kanon, General Schwarzbart, etc. Und das hat diese Gruppe nicht. Sie haben nur diese roten Mäntel. Also sie haben auch keine Figur, wo man alles zuschreiben kann. Sie wollen anscheinend so weit wie möglich unerkannt bleiben oder anonym bleiben.
Ja, aber trotzdem müssen sie ja irgendeinen Grund haben, sich als Gruppe zu erkennen zu geben, oder?
Ja, ich denke, sie wollen wahrscheinlich mit dieser Anonymität auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Angst einjagen, dass so ein bisschen so, man weiß nie, wer der Nächste ist, man weiß nie, wer jetzt dazugehört und so. Weil natürlich habe ich auch schon besorgte Bürger auch schon sagen gehört, so, oh Gott, ich habe gesehen, dass mein Nachbar einen roten Mantel hat. Ich meine, das mussten wir leider in den letzten Tagen wirklich ernst nehmen, weil wir halt schon besorgt sind, dass die Stadt halt dann nochmal von ihnen aufgesucht wird. Aber in den meisten Fällen waren es ganz normale Morgenmäntel oder Reisemäntel. Und jetzt nicht die Mäntel, die halt schon beschrieben wurden von den einzelnen Zeugen.
Das heißt aber, die Leute bekommen auch so ein bisschen Panik langsam und werden nervös, sobald sie irgendwie was Rotes sehen?
ja, je nachdem. Also in unserem gehobeneren Viertel hier von Dornheim eher weniger. Aber so im mittleren und natürlich äußeren Ring natürlich eher schon. Weil natürlich, das sind die ersten Leute, die natürlich dann wahrscheinlich überfallen würden, wenn diese Bande erstmal auftreten würde hier. Wir können auch nicht überall gleichzeitig sein. Wir sind schon gewachsen als Wache, aber wir sind jetzt nicht so groß, dass wir jeden Teil der Stadt abdecken können. Und wie gesagt, bisher sind noch keine Leute gestorben durch diese Gruppe, zum Glück. Also bisher wurden die meisten Leute ausgeraubt und wurden leider verletzt, je nachdem auch mal. Aber bisher wurde keiner von ihnen getötet, wo wir davon erstmal zumindest ausgehen können, dass diese Personen keine mörderische Veranlagung haben. Weil bisher ist noch keiner gestorben. Aber wie gesagt, sie haben schon Leute niedergeschlagen. Es wurde auch einem Dienstjungen der Arm gebrochen. Aber wie gesagt, er konnte halt nachher nicht sagen, wie diese Person aussah. Das ging anscheinend so schnell, der eine Person ist zu mir hingelaufen, er wollte zur Alarmglocke und die haben den Arm gegriffen und haben ihn umgedreht, sodass er gebrochen ist. Also die wissen wohl, was sie tun.
Hast du denn, oder insgesamt deine Wache, also gibt es irgendwie Arbeitshypothesen, sag ich mal, von denen ihr ausgeht, wie die das bewerkstelligen können, dass sie so schnell sind?
Also erstmal haben wir an diesen Zirkus gedacht, wo du dich gleich daran erinnern kannst, diesen Zirkus, der vor ein paar Jahren auch hier in der Stadt war, der dafür auch bekannt war, Leute auszunehmen, wo es auch ein paar akrobatische Leute gab, die wirklich auch irgendwo eingebrochen sind in der Stadt. Das war etwas der Hintergedanke, dass es diese Personen wieder sind.
So ein paar Vagabunden waren das ja im Grunde einfach,
genau,
ne?
Richtig, genau. Aber wir haben mit dem Zoodirektor, also mit dem Direktor geredet. Wir haben ihn nochmal aufgespürt und haben mit ihm geredet. Und aber bisher, es kann ihm gar nicht sein, weil diese Leute, die er da noch damals hatte in seiner Gruppe, sind bei uns entweder noch eingesperrt oder sind völlig von der, also oder sind gerade in anderen Städten und sind dort eingesperrt. Also wir haben uns auch ein bisschen umgehört. Also die Person könnte es definitiv nicht sein. Und das ist echt schon schade, also, weil wir natürlich erstmal dachten, oh, wir haben eine Spur, aber dann hat sich diese wieder im Sand verloren. Mhm.
Ja, aber wenn diese Spur jetzt ins Leere lief, gibt es dann noch andere Ansätze, die jetzt momentan verfolgt werden? Oder ist jetzt einfach alles so, keine Ahnung, man guckt mal, ob man irgendwie nochmal eine neue Spur findet?
Es gibt Vermutungen auch noch unter meinen Leuten, dass ich eventuell, aber ich sage, ich kann dazu nichts wirklich sagen, dass eventuell irgendwas Magisches vor sich geht. Aber das ist, wie gesagt, wir wissen noch überhaupt nichts davon. Aber wie gesagt, wir vermuten, dass einfach diese Leute, die wirklich so gut sind, einfach wahrscheinlich sehr lange dafür trainiert haben. Wie gesagt, man hat ja auch Geschichten schon wirklich von Leuten gehört, die jahrelang, es gibt Leute, die trainieren jahrelang den Schwertkampf und sind nachher so gut, dass sie fast unbesiegbar sind. Und das sind wahrscheinlich Leute auch wie diese, die halt an irgendeinem Ort gut ausgebildet werden. Wie gesagt, es gab auch schon Gerüchte von fahrenden Händlern, dass es eine Art Schule geben soll, extra für Verbrecher, also Schule, sag ich mal in Anführungszeichen jetzt, für Verbrecher geben soll, die sich wirklich im Untergrund befindet und man dort Leute ausbildet. Aber dann ist auch die Frage natürlich, wie weit kann man diesen Gerüchten Glauben schenken und B, wo wäre dann diese Schule? Weil natürlich klingt das erstmal so, okay, könnte sein, aber wo sollen wir danach suchen? Weil das weiß keiner und das sind auch nur Gerüchte. Und darum ist erstmal unsere Sache, die uns am wichtigsten ist, dass wir die Stadt zu schützen. Und das versuchen wir gerade auch zu tun. Wie gesagt, wir haben einige Leute, die nicht direkt mit der Wache zu tun haben, in unserem Bereich eingebunden, die für uns Ausschau halten, von denen man nicht direkt vermuten würde, dass sie für uns arbeiten. Und versuchen doch dadurch ein bisschen mehr Augen und Ohren zu bekommen.
Okay.
Und vielleicht dazu gucken, ob an gewissen Gerüchten etwas dran ist.
Aber das klingt jetzt so, als sei so eine konkrete Spur auch momentan einfach nicht vorhanden, sondern man fischt so ein bisschen im Trüben.
Ja, leider. Wie gesagt, man muss ja auch sagen, dass sie erst noch nicht so lange, aber dafür leider schon sehr erfolgreich sind. Also wie gesagt, wir hoffen, dass wir bald noch eine Spur kriegen, aber noch haben wir da nichts Genaues.
Okay, weil dieses, ich sag mal, Gerücht, dass die vielleicht mit irgendwelchen bösen Zauberern oder Hexen im Bunde sind, das hatte ich halt auch schon gehört. Ich weiß halt immer nicht, ich meine, die Leute reden halt sehr schnell von irgendwelchen magischen Sachen und so, aber ich sag mal, nervös macht einen das dann ja doch so.
Ja, wie gesagt, ich kann nicht alles sagen, was in diesem Fall ist, aber ich denke, es ist wichtig, dass die Leute dann schon an gewissen Sachen Bescheid wissen. Grund für diese Theorie war nicht nur diese Art, wie sie oder wie erfolgreich sie waren und wie schnell sie sich anscheinend bewegen können, sondern auch, was sie teilweise geklaut haben. Also wie gesagt, es war nicht nur immer Gold oder sonstiges, sondern auch gewisse bestimmte Statuen aus bestimmten Gutshöfen, die anscheinend, sagen wir mal, laut diesen Leuten, wenn die geklaut wurden, mit bestimmten Schutzzaubern belegt wurden und sowas, also. Und das ist halt schon merkwürdig, dass genau dann immer zum Beispiel wurde an einem bestimmten Gutshof vor 2 Wochen, ich glaube, das war der Sunner Gutshof, wenn das dir was sagt, ein bisschen außerhalb der Stadt, in der Nähe des Waldes. Und dort liegt er. Ja. Und von diesem wurde das Gold oder besser gesagt die Goldreserven im Keller nicht angefasst, sondern nur ein bestimmtes Baumsetzling, der neben einer Statue war, der angeblich diesen Gutshof vor bösen Geistern beschützen sollte. Und nur dieser Setzling wurde geklaut und nicht das Gold.
Also die hatten erstmal Goldreserven im Keller?
Genau.
Okay. Wieso hat man Goldreserven im Keller?
Das sind auch die Leute, die Banken nicht vertrauen. Das sind die Leute, die haben keine Lust, das Ganze durchzulaufen. Das sind auch sehr altmodische Leute. Das würde auch erklären, warum sie noch sehr viele Sachen noch nicht so modern haben wie wir in der Stadt. Also wie gesagt, sie hören auch nicht gern auf Leute von draußen, aber dann dennoch haben sie an uns gewendet, als natürlich dann ihr Baumsetzling geklaut wurde, wo wir gefragt haben, warum sagt jemand wegen einem Baumsetzling Bescheid? Aber als wir dann erfahren haben, was dieser angeblich kann und wo sie dann natürlich auch die roten Mäntel erwähnt haben, hat das schon etwas stutzig gemacht.
Also nochmal, dieser Setzling, der war jetzt nochmal weswegen genau besonders?
Also laut den Sunners sollte er böse Geister fernhalten. Also quasi eine Art Schutzbaum, also der sich einen Baum entwickeln sollte.
Ja, aber so eine Art, ich sag mal, Talisman, so.
Ja, genau. Und okay. Der wurde geklaut und nicht halt die Goldreserven, die sie im Keller hatten. Reserven ist falsch gesagt, aber mal das Gold, was sie im Keller hatten.
Mhm. Aber das klingt ja dann so, ich sag mal, noch zum etwas esoterischeren Konzept, so als ob die Gruppe auch hinter Sachen her wären, die jetzt, ich sag mal, für viele Menschen vielleicht auch nicht so wirklich von Wert sind. Also, ne, ich sag mal, da kann man jetzt ja lange dran glauben, ob jetzt so ein Baum böse Geister aufhält, aber das ist ja, jetzt genau, schon eher schwierig.
Ja genau, und das verwirrt uns halt. Wie gesagt, natürlich haben sie auch sehr viele Sachen geraubt, die halt sehr normal für solche Banden sind. Sei es jetzt Schmuck, natürlich auch Geld oder auch Wägen oder Pferde. Das durchaus. Das sogar so in den meisten Fällen. Aber dann noch immer wieder auch solche Sachen, wo man meint, warum werden sie geklaut? Wie zum Beispiel irgendwelche Talismane oder wie gesagt, kleine Statuen. Wir hatten auch jemanden, der gesagt hat, es wurde sein Spiegel geklaut, wo angeblich sein toter Bruder drin wohnt, also auch die Sache so, ne, wo man nicht ganz genau weiß, okay, ja, das hat er uns erzählt. Also natürlich wissen wir nicht, ob das wirklich jetzt stimmt. Ich glaube, man hat wahrscheinlich eher nicht, aber das ist halt so, wo wir nicht ganz genau wissen, vielleicht auch Sachen, wo Leute denken, was dass sie beschützt oder was Magie hat. Und das brauchen diese Leute. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht um den Leuten Angst zu machen und quasi das zu nehmen, woran sie gerade hoffen oder worauf sie hoffen, das könnte auch noch was sein.
Das klingt ja jetzt mal nach Gegenständen, die jetzt, ich sag mal, unabhängig davon, wie realistisch das jetzt alles so ist, was die angeblich können, die zumindest einen hohen ideellen Wert für die Person haben, so, oder die vielleicht auch beruhigen, die denen eine gewisse Sicherheit geben.
Genau, und sagt, wahrscheinlich ist das auch mit einer der Gründe, warum sie geklauen, damit sie diese Person einfach außer Fassung bringen.
Aber das heißt auch, diese Bande will vielleicht primär gar nicht unbedingt Geld verdienen, sondern Angst verbreiten?
Dieser Gedanke kam uns auch auf. Wo ich sage, dafür müssten wir noch ein bisschen mehr Nachforschung anstellen, aber das ist durchaus möglich.
Okay. Puh, ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein komplizierter Fall. Um das mal hier ein bisschen, ich sag mal, aufzulockern. Ich glaube, so ganz lange haben wir auch gar nicht mehr. Möchtest du vielleicht noch mal einen Fall erzählen, der ein bisschen, der auch aufgeklärt wurde, dass wir nochmal mit so einem kleinen Happy End hier rausgehen, oder?
Ja, natürlich. Also, wir haben halt so viel, ich habe so viele Sachen aufgeklärt in den letzten 10 Jahren, wie gesagt, am größten war die Sache mit dem Zirkus, aber wir hatten auch einige Sachen, wo wir auch nicht, also die sich erstmal, wo wir dachten, oh Gott, ist da Magie im Spiel, aber nachher war es doch nicht Magie. Wir hatten auch jemanden, ja, vielleicht erzähle ich die Geschichte mal. Wir hatten einmal einen Fall von einem fahrenden Händler, der sich hier in der Stadt ein Haus gemietet, oder besagt kein Haus, nur eine Wohnung gemietet hat. Und dieser ist dann auf einmal verschwunden. Also, wir wussten nicht, wo er ist. Wie gesagt, der Vermieter hat ihn auch schon gesucht und wollte natürlich seine Miete haben, ist zu uns gekommen, hat gesagt, okay, der jetzt hat seine Miete nicht. Und wir sind halt natürlich reingegangen in sein Zimmer, haben es nachgeguckt und haben halt rausgefunden, dass diese Person wirklich nicht da war und dass er anscheinend auch große Schulden hatte und das Geld, was er da bezahlt hat, nicht von ihm war, sondern wohl von jemandem, der das geliehen hatte. Und diese Person hat ihn auch nach Dornheim verfolgt. Und dann ist er wieder geflohen, aber leider in den Wald und hat sich dort verlaufen. Und als wir ihn gefunden haben, war es dann halt so, dass dieser Gläubiger nicht nur einer war, sondern dann gleich sechs. Und das waren nicht Gläubiger, wo man denken, oh, das waren jetzt große kriminelle Menschen, sondern es war ein Heiratsschwindler. Okay. Er hat sich mit sieben Frauen hat er sich angebandelt und hat quasi gesagt, oh, ich habe eine große Handelsfamilie, wenn du zu mir einheiratest oder das mit mir machst, dann gönnt ihr ein besserer Lebensstil. Und diese Frauen haben ihn halt gefunden, haben sich zusammengetan und ihn gefunden und ihn quasi aus der Stadt gejagt und haben ihn dann im Wald gefesselt und wollten ihn da ordentlich aufmischen, natürlich, bis wir ankamen und ihn gefunden haben. Es war schon ein sehr unterhaltsames Bild, diesen durchaus am Anfang, wie uns beschrieben wurde, stattlichen jungen Mann zu sehen, wie er da von sieben durchaus sehr wütenden Frauen aufgemischt wurde. Das hat uns schon zu Schmunzeln gebracht.
Also nochmal, der hat also jetzt sieben verschiedenen Frauen erzählt, er wird sie heiraten wollen und um dann irgendwie an das Geld der Familie zu kommen, oder?
Genau, richtig. Also er hat selber gesagt, er hat selber viel Geld, seine Familie hat viel Geld und natürlich hat er sich immer Frauen rausgesucht, die auch vielleicht nicht die höchsten Verbindungen hatte in die höchsten Kreise, aber dann auch gut, also haben auch Frauen, deren Familie vielleicht auch im Handel tätig war oder je nachdem im Bau von Architektin oder sowas, je nachdem. Also Hauptsache, sie hatten halt viel Geld und die hat er sich rausgesucht.
Das ist ja cool.
Und ja, wir haben ihn halt gefunden, natürlich mussten wir die Frauen etwas beruhigen. Wir haben sie gesagt, natürlich, verstehen wir das, wir würden auch dich gutheißen, sowas. Und die Verhandlung war auch sehr lustig, weil sie sagt, jede Frau es hat vorgesprochen und wir haben nicht, und was er getan hat und wir haben es nachverfolgt in verschiedene Städte über den ganzen Kontinent. Also, das ist Wahnsinn. Also das waren nur die sieben Frauen, die sich gefunden haben und wie gesagt, sich zusammengetan haben, um ihn zu finden.
Also es gab weitaus mehr, fast
30.
Okay.
Fast 30 Frauen, also die wir nachher noch aufgespürt haben da zusätzlich.
Meinst du, das waren alle oder gab es wahrscheinlich auch einige, die sich gar nicht gemeldet haben?
Oh, wahrscheinlich auch ein paar, die sich gar nicht gemeldet haben. Weil ich meine, je nachdem, wenn das sowas, wenn jemandem sowas passiert, kann das ja auch negative Auswirkungen auf die Familie haben und jeder meldet sich dann so wegen Gerüchte streuen und etc. Also das waren nur, es waren aber zum Glück die Frauen, mit denen wir in Kontakt treten konnten.
Ja, waren und ja wahrscheinlich, halt bei uns wahrscheinlich auch genug, um den Fall irgendwie klar zu machen, ne?
Ja klar, auf jeden Fall. Also das war eine sehr klare Sache. Und wie gesagt, war natürlich auch dementsprechend diese ganzen Anschuldigungen, die als wahr herausgestellt haben, sitzt er immer noch im Gefängnis. Also das war wirklich nicht wenig Geld, was er da ausgegeben hat. Also er hat wirklich auch ein paar Häuser sogar gehabt.
Okay, krass.
Über den ganzen Kontinent verteilt. Also, aber anscheinend ist mir irgendwas Geld ausgegangen, weil er zu viele Häuser hatte oder zu viele andere Sachen sich gekauft hatte und die Leute ihn auf die Spur gekommen sind. Oder besagt, diese Frauen auf die Spur gekommen sind. Darum ist er dann anscheinend hin und her gereist, in der Hoffnung, sie abzuschütteln.
Ja, das ist echt mal eine krasse Geschichte. Und wenn du jetzt nur von so einer Geschichte erzählst, aber dann halt auch gleichzeitig vorhin von dieser einen Verbrecherbande, diesen Roten Mäntel, oder wie habt ihr sie genannt?
Ja, die Roten Mäntel, genau. Wie gesagt, nicht sehr einfallsreich. Durchaus, wenn die Bevölkerung besseren Namen hat, sagt sie uns gerne.
Ich glaube, da wird man bestimmt auf Dauer was Spektakuläres finden. Aber wenn du so, ja, ich sag mal so, diese Spanne jetzt ein bisschen beschrieben hast, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Wird die Kriminalität so in Dornheim in den letzten Jahren eher schlimmer oder eher insgesamt weniger und besser?
Ich würde sagen, sie wird einfallsreicher. Also wie gesagt, wir haben uns weiterentwickelt und so auch die Leute, die jetzt Verbrechen begehen. Es reicht jetzt nicht mehr nur in den Schatten nachts jemanden auszurauben. Nein, man muss jetzt groß noch ein Zeichen setzen und sich irgendwie verewigen. Also, wie gesagt, wir hatten ja auch schon Leute, die haben sich jemanden ausgeraubt oder jemanden sogar getötet und haben dann ihr persönliches Zeichen oder was Persönliches dagelassen, nur um zu zeigen, dass sie es waren. Das waren teilweise auch, also, die Leute wollen halt auch mehr im Bewusstsein bleiben. Also so wie wir gezeigt haben, wir wollen halt mehr Präsenz zeigen, so halt auch die Verbrecher.
Ja, aber das klingt jetzt so, als würde es den Verbrechern gar nicht mehr so um, ich sag mal, ihren persönlichen Vorteil gehen, sondern auch irgendwie so um Ruhm und irgendwie Bekanntheit zu erlangen, irgendwie über ihre Verbrechen?
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Definitiv. Wie gesagt, also es geht einfach, wie gesagt, im Moment gerade auch durch unsere neuen Möglichkeiten, uns auszutauschen, uns zuzuhören, ist natürlich auch klar, dass man, also desto länger man in aller Munde bleibt, desto länger hat man vielleicht auch einen bestimmten Ruhm, von dem man profitieren kann. Sagen wir mal, also ein Verbrecher hat mir zum Beispiel dann meinem Verhör erzählt, dass es ihm durchaus gefiel, wenn die Leute nachts, also wenn er irgendwo ankam und dann irgendwie von seinen Verbrechen gebunkelt wurde, keiner wusste, dass er es war, das steht in der Taverne. Aber zum Beispiel, das hat ihm so einen Kick gegeben, dass er sagen konnte, die reden gerade über mich und so, ne? Dass ich bin halt schon so bekannt. Und das, denke ich, ist halt da auch ein großer Punkt, den heute viele Verbrecher halt auch genießen.
Okay, wie erklärst du dir das? Weil ich kenne das, also wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, Verbrecher begehen halt Verbrechen, ich sag mal, entweder weil sie einfach verdammt schlechte Menschen sind oder weil sie sich einen persönlichen Vorteil davon erhoffen.
Ja, das tun sie in diesem Fall ja auch. Also die erhoffen sich den Vorteil natürlich, dass es ihnen vielleicht je nachdem besser geht oder dass sie halt auch wie gesagt, in aller Munde sind, dass sie halt hoffen, so, okay, die Leute reden über mich und ich bin bekannt oder ich werde bekannt.
Also das ist quasi schon ein Vorteil, den aber man jetzt als Außenstehender vielleicht gar nicht als solchen wahrnehmen würde, sondern das geschieht mir im Inneren des Täters quasi, dass der sich dann darüber freut, dass er irgendwie Aufmerksamkeit bekommt.
Genau.
Okay, das ist mal eine interessante Entwicklung. Du sagtest, du machst das jetzt ja schon eine ganze Weile als Hauptmann. Gibt es noch Dinge, die du so erreichen möchtest oder sagst du, die Entwicklung so geht in die richtige Richtung, vielleicht noch die roten Mäntel einfangen und dann einfach den ganz normalen Betrieb weitermachen, ganz normal Verbrechen aufklären, Streit stichten und so und dann weitermachen oder hast du noch irgendwelche großen Ziele?
Ich würde es gern sehen, dass unsere Polizei oder unsere Wachstation noch weiter ausgebaut wird und vielleicht auch sich nicht nur auf die Stadt begrenzt, sondern wirklich auch, weil wir auch gemerkt haben, es gibt außerhalb der Stadt auch genügend Verbrechen, die wir halt nicht einmal untersuchen können. Dass wir quasi so die Zweigstelle sich erweitert und wir quasi auch quasi außerhalb Stationen haben, die wir schnell besuchen können und dass wir vielleicht auch mit der Universität mehr zusammenarbeiten, dass wir uns quasi dass mehr eine große Gemeinschaft entsteht, die quasi auf die Stadt aufpasst oder Stadt und Umgebung aufpasst. Und quasi das dann halt, natürlich, weil wir sind auch nur Männer und Frauen hier bei der Wache und dementsprechend natürlich gibt es auch Zeiten, wo wir nicht so aktiv sind oder natürlich auch nicht mehr die Kraft haben, weil wir natürlich auch nur Menschen sind. Wäre natürlich auch schön, wenn wir uns soweit alle unterstützen könnten oder halt soweit ausbauen können und dass wir zum Beispiel ein bisschen bessere Ausrüstung bekommen würden. Oder halt auch halt mehr Platz hätten auch für mehr und neue Leute, die wir einstellen könnten und dass halt sich so die Sicherheit erhöht. Das würde ich mich freuen.
Also das Letztere wäre ja ein klarer Appell an die Politik. Ne? So, also genau. An den König, einfach mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Du sagtest vorher mit der Universität zusammenarbeiten. Inwiefern ist die Universität für euch relevant?
Ich denke, dort sind halt auch sehr viele Studenten, die sich einfach, also man sagt, diese Idee mit den Räumen zur Streitschlichtung kam ja aus der Universität. So ist es ja nicht. Also es gibt Leute, die sich auch durchaus dafür interessieren, dass ihre Stadt auch sicher ist oder auch mitgestalten wollen, wie diese Stadt aussieht. Und ich denke, da sollten wir halt nicht nur die Leute sein, die es auf eine Weise gelernt haben. Also wir haben ja einen bestimmten Ausbildungsplan, den wir durchführen mit den Leuten, die neu ankommen. Also Schwertkampf natürlich, aber auch halt Rhetorik, dass die Leute auch nicht auch reden können. Natürlich auch Sport, dass die Leute auch einigermaßen fit sind. Also ein bestimmtes Politikwissen haben, also dass sie auch Ahnung haben, wie was funktioniert, wer jetzt gerade in der Macht ist. Oder auch Recht, ne? Welche Rechte gelten gerade. Ja, und da finde ich halt auch, wie gesagt, sehr wichtig, dass auch Leute aus anderen Bereichen uns quasi unterstützen können oder halt mit ihren Input geben können, damit sich alles weiterentwickeln kann. Weil wie ich schon sagte, das Verbrechen entwickelt sich weiter, so müssen wir es aber auch tun.
Okay, also dass so ein bisschen die Universität auch einfach forscht, was in der Verbrechensbekämpfung funktioniert und was nicht?
Genau, das wär vielleicht möglich, also wer weiß.
Das ist auf jeden Fall mal ein alternativer Ansatz. Sowas hätte, glaube ich, ihr Vorgänger nicht gefordert.
Definitiv nicht. Er hätte dann noch gesagt, das schafft die Wache alles alleine. Meine, wissen Sie, ich bin immer noch so gewöhnt, alle von meinem Wachdienst zu siezen.
Alles gut.
Es ist halt so, dass wenn man halt jahrelang halt auf diesem Weg gefahren ist, oh, wir fragen Leute nur so aus, wir haben es so und so gelernt und es geht halt nur auf den Weg, wie unsere Großväter es gemacht haben, so ist es ja nicht. Weil wie gesagt, alles geht weiter, alles wird neuer und so müssen wir auch mitgehen. Und darum denke ich, sollte das auch das Ziel sein, der Wache sein, sich stets weiterzuentwickeln und mit den Leuten guten Kontakt zu halten und nicht zu sagen, wir sind die Wache, wir stehen drüber, wir entscheiden, was recht ist und was nicht recht ist, sondern wir alle sollten zusammen entscheiden. Mhm. Und meine, natürlich wird das nicht immer einfach sein, bin ich mir ganz sicher. Aber nur wenn wir zusammenarbeiten als Gesellschaft, kann auch sich auch viel verändern.
Ja, das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort. oder gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest, was du noch sagen möchtest?
Ja, noch vielleicht zwei Sachen. Zum Beispiel würde ich mich nochmal freuen, um zu sagen, wer Interesse hat, uns zu unterstützen, sei es wirklich im Wachdienst. Also seid willkommen, ihr wisst, wo unsere Station ist, meldet euch. Es gibt jetzt auch mehr Gehalt endlich, seit ein paar Jahren, das ist immer schön. Und vielleicht noch meine Eltern in ihrem Laden Bogentopf haben wieder bald einen großen Verkauf, einen großen Sommerverkauf. Und ja, das soll ich nochmal kurz sagen, kommt vorbei zum Bogentopf, neue Angebote, alles übers Jagen, Essen, Waffen, gibt alles bei uns.
Okay, ein Werbeblock ist hier immer erlaubt.
Das ist schön.
Okay, dann ja, herzlichen Dank an Leon Strommer. Ich bin Richard Groß.
Ich danke dir.
Danke, ich bin Richard Groß und das war die neue Ausgabe von Wümp. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank an Felix Hamel dafür, dass er die Rolle von Leon Strommer übernommen hat. Falls ihr selber mitmachen möchtet oder Feedback für die Folge habt, schreibt mir gerne bei Facebook, Twitter oder Instagram. Ihr findet mich da jeweils unter dem Namen Afaldra. Über Bewertung auf iTunes oder anderen Portalen freue ich mich natürlich auch sehr. Danke fürs Zuhören.